Save the date! Deal Sourcing 2024 am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wir sprechen heute über finanzielle Restrukturierung und da im Besonderen über eine neue Dienstleistung, die, glaube ich, noch gar keinen Namen hat. Und diese Dienstleistung erbringt meine Co-Gastgeberin. Martina Rabe ist Senior Consultant bei der Kanzlei Norton Rose Fulbright. Das aber erst seit Anfang dieses Jahres. Davor war sie Sanierungsexpertin bei der Commerzbank und bei der HVB und zwar in Summe stolze 20 Jahre, glaube ich. Stimmt das, Martina?
Das ist richtig, Bastian. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Und daraus hast du eine Dienstleistung abgeleitet, über die wollen wir sprechen. Aber damit wir hier keinen Werbeblock abliefern, haben wir uns noch zwei Banker mit dazu geholt, beide von der Bayern LB. Da beginne ich gern mit der Dame. Petra Beer ist eine sehr erfahrene Firmenkundenbetreuerin und seit der Neuaufstellung der Bank hat sie natürlich auch eine Sektorexpertise, nämlich Bauunternehmen und Infrastruktur. Willkommen in der Runde.
Ja, danke schön. Freue mich.
Ebenfalls sehr erfahren und ich kenne ihn, glaube ich, auch schon fast so lange, wie ich arbeite, ist Oliver Gilbert, seines Zeichens eigentlich ein strukturierter Finanzierer. Jetzt heißen die natürlich auch alle ein bisschen anders. Und ich glaube, in der Corporate Finance Community der letzte ohne LinkedIn-Profil. Hallo Oliver, schön, dich mal wieder zu treffen.
Ja, vielen Dank und ich bin jetzt überrascht, dass das so schnell die Runde macht, dass ich kein LinkedIn-Profil habe.
Ja, ich habe dich gesucht und nicht gefunden. Das geht ja relativ fix. Aber nichts, was man nicht morgen ändern kann. So. Egal, nicht unser Thema heute. Tja, vielleicht zum Einstieg mal, Martina, du machst das bei Norton Rose jetzt ein halbes Jahr, hatte ich gesagt. Erstes Fazit, Arbeit in Banken und in Kanzleien. Wo ist der Unterschied?
Also erstmal gefällt es mir sehr, sehr gut. Und wenn du mich jetzt nach dem Unterschied fragst, spontan, ist auffällig, dass es unterschiedliche Arbeitszeiten gibt. Ich bin Frühaufsteher, das war ich auch zu Bankzeiten. Morgens ist es sehr ruhig. Und die Anwälte, viele davon, die trifft man dann erst 9 oder 10 an. Aber dafür arbeiten sie natürlich auch abends oder nachts, was der Banker in der Regel nicht macht. Ja, und in den Banken haben wir viele interne Reportings, Meldungen, die regulatorisch getrieben sind. Und das frisst natürlich sehr wertvolle Zeit. Und ich merke jetzt bei der Kanzlei, dass ich nahezu 100% meiner Arbeit den Mandanten widmen kann. Wir haben kurze Entscheidungswege und flache Hierarchiestufen.
Okay, das klingt ja erstmal nicht so schlecht. Jetzt wollen wir, wenn wir über finanzielle Restrukturierung sprechen, natürlich vor allem auch über die Kundenseite sprechen. Petra, da bist du viel unterwegs, das ist dein Beritt. Was sind denn im Moment die Themen, die deine Kunden tatsächlich umtreiben?
Ja, wie du eingangs schon erwähnt hast, bin ich ja im Relationship und im Sektor Bauunternehmen und Infrastruktur ja tätig.
Ist jetzt nicht der einfachste Sektor, den man haben kann, oder?
So ist es. Und wir merken natürlich auch schon seit den letzten 2 Jahren die Herausforderungen, mit denen natürlich auch unsere Kunden konfrontiert sind, sei es jetzt am Anfang eben auch die ganzen Baukostensteigerungen im Zusammenhang mit dem Krieg oder auch die Energiekostensteigerung. Natürlich jetzt auch die Zinserhöhungen, die natürlich auch dazu geführt haben, dass die Umsätze rückläufig waren. Aber natürlich auch die ganzen Themen, Rahmenbedingungen, die die Investitionen auch erschweren. Stichwort Gebäudeenergiegesetz. Also das sind alles Herausforderungen, mit denen die Unternehmen natürlich sich beschäftigen. Auf der anderen Seite haben sie aber auch noch diese ganze digitale und grüne Transformation natürlich auch zu investieren in diese Themenfelder oder auch in Cybersicherheit. Also ganz schön viele Themen, mit denen da unsere Kunden dann konfrontiert sind.
Also Herausforderungen sind genügend da. Oliver, auch du bist zum Bauexperten geworden. Eigentlich Strukturierer, hatte ich eingangs gesagt. Aktuell eher Restrukturierer.
grundsätzlich immer strukturierter, nur die Überlappungen, die sind immer eklatanter. Und was eben auch ist, dass wir seit 2 Jahren eben Geschäftsmodelle sehen, die ihre Grundlagen verlieren. Und das heißt, mit unserem Handwerkszeug, nämlich Cashflow-Analyse, G&V, Bilanzanalyse und so weiter, wird uns eben der Rahmen wird gesprengt, weil wir damit die Grundlage verlieren, Geschäftsmodelle nur ausschließlich darüber zu bewerten. Und das ist eben so, dass wir viel mit dualer Betreuung oder direkt mit Restrukturierung dann zusammenarbeiten oder die Engagements sogar komplett übergeben müssen.
Das gucken wir uns gern gleich nochmal im Einzelnen an, auch gerade wann übergeben wird. Vielleicht erstmal ein Blick aus der Vogelperspektive. Martina, du bist jetzt nicht mehr in der Bank, von daher kannst du vielleicht auch ein bisschen freier sprechen. Die Banken reden sehr ungern so in der Breite, was bei ihnen im Portfolio gerade so alles nicht passt. Wie ist denn deine Einschätzung? Wo gibt's aktuell Probleme?
Ja, die Krisen der letzten 4 Jahre haben nicht nur bei Unternehmen ihre Spuren hinterlassen, sondern auch im Bankportfolio. Alleine jüngst die Immobilienkrise muss man sich nur anschauen. Und da redet man ja dann auch immer gleich von größeren Kreditvolumina. Und während der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen finanzielle Mittel erhalten und die Rückzahlung steht noch aus. Also in den nächsten Monaten, Jahren müssen hier diese Corona-Mittel eben von den Unternehmen zurückgezahlt, getilgt werden. Und ob das alles so funktioniert, bezweifle ich. Also das ist aus meiner Sicht ein Problem von morgen.
Dann wollen wir uns mal versuchen, dem Thema ein bisschen zu nähern, vielleicht auch durch Abgrenzung. Nicht jede Rückzahlung von Corona-Mitteln ist ja ein Problem und führt zu einer finanziellen Restrukturierung. Was grenzt die Restrukturierung finanziell ab von der Refinanzierung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte es an einem kleinen Beispiel darlegen. Wettbewerbsdruck und der Verlust wichtiger Kunden oder sinkende Abrufe in der Automobilindustrie, Neuerungen in der technologischen Entwicklung oder auch anstehende Investitionen können zu Umsatzrückgängen und Verlusten führen. Diese Entwicklungen zeigen sich im Jahresabschluss relativ spät, aber die Auswirkungen in der Liquidität, die hast du sofort. Und das bedeutet letztendlich, Tilgungsverpflichtungen können vielleicht nicht mehr erbracht werden. Zahlungsziele müssen verlängert werden und CFOs könnten temporär zusätzliche Liquidität benötigen. Finanzkennzahlen, ein Element von Kreditverträgen, kann nicht mehr eingehalten werden. Und das bedeutet letztendlich, der Unternehmer muss einen Waiver an die Banken stellen, damit die Kündigungsgründe nicht schlagend werden. Also offenkundig, das Unternehmen ist in einer Sondersituation und hat eine operative Restrukturierung notwendig, zusammen mit einer finanziellen Restrukturierung.
Okay, jetzt ist das wahrscheinlich auch aus Sicht von Banken nicht immer so ganz klar abzugrenzen. Wann reden wir hier über Refinanzierung, wann über finanzielle Restrukturierung und wer soll es eigentlich machen? Also wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen. Wann ist denn der Moment, wo ihr tatsächlich übergebt und wann sagt ihr auf der, ich sag mal, im Weißbereich, das können wir eigentlich noch selber machen?
Also es ist ja immer so, dass es bestimmte Anzeichen gibt. Ja, zum Beispiel, wenn eben auch das Geschäftsmodell unter Druck gerät, wenn eben die Ergebnissituation sich ja negativ eben auch entwickelt oder eben auch droht, sich negativ zu entwickeln, dann eben, wie Martina eben vorhin schon erwähnte, wenn wir Covenant-Verstöße drohen oder schon gegeben sind, dann ist es schon so, dass wir da frühzeitig unseren Restrukturierungsbereich einbinden, auch zusammen mit unserer Analyse natürlich auch, um zu sagen, okay, wie zeigt sich eben auch die Situation? Denn je frühzeitiger man natürlich darauf reagiert und auch gemeinschaftlich irgendwo nach einer Lösung sucht und mit dem und auf dem Kunden, mit dem gemeinsam mit dem Kunden eben auch zugeht, desto besser ist es, ja, also für alle Beteiligten. Denn es gibt ja auch Unwägbarkeiten auch zu berücksichtigen, sei es jetzt eben auch andere Kreditgeber, die da vielleicht oder Warenkreditversicherer, die da vielleicht größere Probleme sehen. Also das heißt, da ist Zeit wirklich ja wichtig. Ist gut, um da schnell eben auch zum Vorschlag zu kommen, wie wir da diese Situation heilen.
Zeit ist ein wichtiges Gut, ist ein gutes Stichwort. Oliver, ihr habt im Weißbereich auch immer genug zu tun, gehe ich zumindest mal von aus. Trotzdem bist du, sagte ich ja eingangs, ein in der Wolle gefärbter Strukturierer. Das heißt, du kannst da schon auch eine ganze Menge selber. Wie entscheidet ihr das? Wie kämpft ihr vielleicht darum, auch ein Engagement bei euch zu behalten und das selber zu klären oder eben dann doch abzugeben? Oder ist man froh, weil ihr so viel zu tun habt für alles, was ihr wegdrücken könnt?
Das ist eher vom anderen aufgezogen, vom anderen Seite, dass die Restrukturierer momentan froh sind, Dinge auf dem Weißbereich zu lassen. Da können Größenordnungen eine Rolle spielen oder aber die Stabilität des Geschäftsmodells oder aber, wenn es eine Branche ist, wo man sieht, die kann aus der Kurve wieder positiv raus beschleunigen. Aber wir entscheiden das ja nicht alleine als Strukturierer. Wir sind ja hier zusammen mit Firmenkundenseite, wir sind zusammen mit der Risikoseite und mit der Risikoseite und Firmenkundenseite wird es im Konsens beschlossen. Die Restrukturierung hat ein Ziehungsrecht, aber das Ziehungsrecht wird sie erst dann ausüben, wenn wir dargelegt haben, erstmal, wie kam es zu der Restrukturierung, wie kam es zur Schieflage, hat es fundamentale Gründe, die eben nicht aus den eben genannten herrühren und lassen die sich in irgendeiner Form die Punkte, die hier aufgelistet werden, mangelnde Cashflow und so weiter, in irgendeiner Form regeln. Wenn es aber, und das ist ein wichtiger Punkt, sollten auch viele Kunden verstehen, denn erst wenn man in der Situation, wenn man in die Situation kommt, dass im Konsortium oder aber bei mehreren bilateralen Linien eine Bank das Engagement in den Restrukturierungsbereich gibt, brauchen wir, ich nenne es mal ganz salopp, Waffengleichheit, dann geht das automatisch auch bei uns an die Restrukturierer, weil sie ganz andere Instrumente verwenden.
Das heißt, wenn einer zuckt, müssen alle mitziehen.
Richtig, genau. Deswegen, um zur Ausgangsfrage zu kommen, wir würden vielleicht gern weitermachen. Wir sehen die Punkte nicht so dramatisch wie vielleicht eine andere Bank oder auch unsere Risikoseite. Wir dürfen es aber nicht, weil dann nämlich Dinge kommen wie mehr als IBR oder IDW-Gutachten und sonstige Dinge, die nicht unser Handwerkszeug sind.
Jetzt kennen die Banker sich ja eigentlich alle untereinander, wenn man zusammen im Konsortium ist sowieso. Stimmt man sich da auch mal ein bisschen informeller ab, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, bei welcher Bank es vielleicht dann in den anderen Bereich geht und versucht vielleicht auch nochmal zu überzeugen, dass man das doch eigentlich ganz gut aus dem Weißbereich heraus lösen könnte?
Ja, das spürt man insbesondere dann, wenn sich der Teilnehmerkreis an den Conference Calls vergrößert und mit Kollegen gespickt ist, die eben nicht aus dem Standard oder aus dem Weißbereich sind. Und spätestens dann fragt man natürlich nach oder die Koordinatorin fragt dann nach, wen haben wir denn jetzt hier alles dabei? Und wenn dann eben bestimmte Personen sagen, sie sind aus dem Restrukturierungsbereich, dann haben wir automatisch die Diskussion eröffnet, wie behandeln wir das Engagement insgesamt weiter.
Koordinatorin ist das nächste schöne Stichwort. Das ist ja eigentlich ein Ausdruck, den es, glaube ich, in der Form so noch gar nicht gibt, weil es eine Rolle ist, die in der Form noch gar nicht existiert. Lass uns vielleicht mal eher ein bisschen angucken, wo eigentlich noch Lücken in diesem Prozess der finanziellen Restrukturierung sind. Und vielleicht mal ganz allgemein gefragt, Martina, die Aufgaben, die es gibt in der finanziellen Restrukturierung, die sind ja zahlreich. Sind die klar verteilt und sind die sinnvoll verteilt?
Also schön wäre es, wenn sie klar verteilt sind. Nein, das sind sie nicht, weil sie immer von der einzelnen Situation abhängig sind. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir einen Konsortialkredit haben, dann haben wir einen Konsortialführer, der im Driver-Seat ist, der steuert den Prozess und der Konsortialführer ist das Bindeglied zwischen Konsortialbanken und Unternehmen und verhandelt mit dem Unternehmen. Eine Alternative wäre, wenn es nur Banken mit bilateralen Kreditlinien gibt, da muss dann eben geklärt werden, wer hat die Kapazitäten und die Erfahrung, den Prozess zu steuern und die Kreditverhandlungen mit dem Unternehmen zu führen. Das sind jetzt zwei klassische Bankprodukte, die ich eben genannt habe, aber in der Regel und in der Praxis gibt es viele weitere Finanzierer an Bord. Ich mache ein Beispiel, Schuldscheingläubiger, Anleihegläubiger, die KfW oder LFA, Bund oder Länder sind als Bürger involviert oder auch seit Corona der WSF. Also ich will damit sagen, die Komplexität erhöht sich. Und wenn man dann noch Finanzierer im Ausland dazu nimmt, dann ist es schon sehr umfangreich. Und nicht zu vergessen, die Warenkreditversicherer. Und um diese eben genannten Finanzierer muss man sich eben in dieser Krise auch kümmern. Und je mehr Finanzierer an Bord sind, umso wichtiger ist das Stakeholder-Management und die Prozesssteuerung. Meine Wahrnehmung ist, dass immer weniger Banken die Kapazitäten oder auch die erfahrenen Restrukturierer für diese sehr zeitaufwendige und stressige Aufgabe haben. Und wenn man jetzt mal auf das Unternehmen schaut, der CFO und deren Finanzabteilung hat in der Regel nicht die Kapazitäten und verfügt auch nicht über das Know-how, diese zusätzlichen Aufgaben, die bei einer finanziellen Restrukturierung anstehen, zu übernehmen. Das heißt, die fehlende Prozesssteuerung und das fehlende Stakeholder-Management bedeuten höhere Beratungskosten für das Unternehmen aufgrund langwieriger Verhandlungen und auch ein steigendes Risiko möglicherweise einer gerichtlichen Restrukturierung für alle involvierten Parteien.
Okay. Oliver, kannst du das so aus der Erfahrung heraus bestätigen? Ich meine, es ist ein komplexer Prozess. Ich glaube, es hat Martina sehr, sehr klar dargestellt, der auch unterschiedliches Know-how erfordert. So, und dann muss irgendjemand ja diesen Prozess eigentlich steuern. Ist es tatsächlich so, dass es da Defizite gibt in der Praxis?
Da gibt es Defizite, mit Sicherheit, wobei die Defizite immer kleiner werden, weil die Erfahrung zunimmt. Die Erfahrung unter den Banken, die Erfahrung mit diesen Situationen umzugehen und vor allen Dingen eins, die Erfahrung mit unterschiedlichsten Finanzierungsinstrumenten in einer Restrukturierung umzugehen. Früher war es mit Sicherheit so, da hat jede Bank, ich nenne es mal einfach salopp, weil ich das schon ein paar Jahre hauptberuflich mache, die haben geguckt, dass sie ihre bilateralen Linien, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Heute ist es aber so, wenn daneben dran noch ein Leasinggeber ist, dann ist ein größeres Werk mitfinanziert worden über Leasing und das heißt dann, ja gut, dann verkaufen wir das, dann ist die Sicherheitsstruktur wieder eine andere, dann will der aber sein Leasinggeber sein Geld zurück, da haben die bilateralen Linien erstmal nichts davon. Das heißt, und dann guckt man nach dem Aufwand, der dahinter steht, nach den Cashflows, nach der Gesamtheit der Situation, die beurteilt man. Und ich glaube, das ist was, was immer mehr dazu führt, dass diese Gesamtheit der Finanzierungsinstrumente und der Banken untereinander dazu führt, dass das professioneller wird und abgeschichteter wird und wir durch die Instrumente, die wir zur Hand haben, auch durch die vielen Berater, die draußen sind, wir reden jetzt nicht nur über Norton Rose, sondern auch über die Restrukturierungsberater, die eben die Gutachten schreiben, dass da ein gemeinsames Verständnis entsteht. Und das merken wir leider über die letzten 2,5 Jahre, weil so lange haben wir jetzt damit zu tun mit der Situation.
Mm-hmm. Gemeinsames Verständnis ist das Ziel, aber irgendjemand muss das Ganze ja auch bündeln. Also wer, Petra, macht das denn idealerweise und wie läuft's in der Praxis?
Man muss natürlich da auch unterscheiden zwischen strukturierten Finanzierungen und bilateralen Finanzierungen. Bei strukturierten Finanzierungen ist es, denke ich, relativ einfach. Das ist dann eben der oder die Konsortialführer sind, die da den Hut sich aufsetzen. Oder einfach auch bei bilateralen Finanzierungen eben auch der vielleicht der größte Kreditgeber, der natürlich da auch ein besonderes Interesse hat, weil er natürlich auch das meiste in Anführungszeichen im Feuer hat. Aber in dem aktuellen Fall war es jetzt eben auch so, dass sich keiner dieser Banken ja dafür bereit erklärt hat, hier die Führung zu nehmen, weil es natürlich schon auch ein komplexes Themenfeld auch war. Und da war es natürlich dann auch gut, wenn man hier eine Martina Rabe eben auch hat, die erstens natürlich auch vom Fach ist, ja, also auch von der Bankenwelt kommt, versteht, was eben die Themen sind. Zum Zweiten natürlich auch Kapazitäten einfach zur Verfügung stellt. Es ist kein einfacher Prozess und deswegen ist es schon auch gut, wenn man hier auf Kapazitäten zurückgreifen kann, die einfach dann auch diesen Prozess strukturieren kann, steuern kann, Milestones setzen kann, einfach eine Timeline eben auch festlegen kann, dass alle Interessen natürlich hier auch zusammenkommen seitens der Banken, der beteiligten Kreditgeber und natürlich auch des Kunden, um dann eben auch einen Konsens zu bilden. Und das ist sicherlich dann auch was sicherlich von Vorteil war, wenn sich eben bei bilateralen Finanzierungen hier keiner zur Verfügung stellt. Und das war ein ganz großes Gut, sag ich mal.
Okay, dann lass uns doch den Fall noch mal ein bisschen angucken. Also Martina, bisschen was hat Petra eben schon erzählt. Alles werdet ihr nicht erzählen können, wir brauchen noch keine Namen. Aber dass wir noch ein bisschen besseres Verständnis bekommen, wo du diese Funktion der Koordinatorin, wie du das selber, glaube ich, getauft hast, übernommen hast. Lass uns da mal ein bisschen reinschauen.
Gerne, Bastian. Also es ging um eine Unternehmensgruppe mit rund 400 bis 500 Millionen Umsatz, welche aufgrund der Marktsituation in die Schieflage geraten war und die Planzahlen wurden nicht mehr erreicht. Die Finanzierung bestand aus bilateralen Kreditlinien bei 3 Banken und nebenbei gab es mehrere separate Wahlkreditgeber. Norton Rose hat die bilateralen Banken rechtlich beraten und ich habe bis zum Abschluss der Sanierungsvereinbarung die Aufgaben des Konsortialführers übernommen. Ich habe mich um die Informationsanforderungen der Banken gekümmert. Ich habe mich um die Verhandlung der Kreditrahmenbedingungen für die Sanierungsvereinbarung gekümmert und eingebracht. Und ich habe dem Management des Unternehmens das Verhalten und die Denkweise der Banken erläutert, was sehr, sehr wichtig war, weil der Unternehmer hat das nicht verstanden, was hier eigentlich passiert, was die Banken haben wollen und was sie brauchen. Und was auch sehr wichtig und hilfreich ist, auch mal rote Linien aufzuzeigen, was geht eigentlich nicht auf Unternehmensseite, wo können die Banken nicht Ja zu sagen im Kreditvertrag, was man dann haben will, meinetwegen einen enormen Liquiditätspuffer in einer Krise, das funktioniert nicht.
Wie bist du denn da überhaupt rangekommen? Wer hat dich ins Spiel gebracht?
Das war die Bayern LB und es war glücklicher Zufall, dass ich eben dann im Januar bei Norton Rose angefangen habe und so hat dann der Oliver Sutter gleich sagen können, ja, wir haben hier jemand, der kann die Rolle übernehmen. Und das ist, wie gesagt, eine temporäre Rolle, bis die Sanierungsvereinbarung unter Dach und Fach ist und dann gehe ich auch wieder von Bord.
Okay, also ins Spiel gebracht hatte ich die Bayern LB, bezahlt hatte ich die Bayern LB vermutlich nicht, sondern das macht dann der Kunde, oder?
Das ist richtig. Die Bezahlung der Berater wie auch Sanierungsgutachter erfolgt vom Kunden.
Also wenn ich dazu noch was sagen darf, es ist ja so, dass Norton Rose ja hier ausgewählt wurde als Anwalt für eben auch die Dokumentation. Ja. Und da waren wir eben auch im Austausch und es hat sich eben auch gezeigt, dass es hier keinen Konsortialführer gibt, weil es eben auch eine bilaterale Finanzierung war. Und da hat sich das eben auch ergeben oder die Anfrage eben auch von Herrn Dr. Sutter, dass eben auch hier diese Position geschaffen haben. Und wir hatten dann eben im Bankenkreis eben auch mal diskutiert und da war letztlich jeder auch damit einverstanden, hier diese Kapazität, dieses Know-how natürlich auch für unsere Themen eben auch zu nutzen. Und es war absoluter Konsens und dann hatte man eben auch die Martina Rabe dafür akquiriert sozusagen, eben diese ganzen Themen zu strukturieren und ja eben den Prozess zu begleiten, voranzubringen. Und ja, das war, denke ich, auch Konsens von allen, ja.
Oliver, Martina hat es eben schon gesagt, es ist natürlich typischerweise so, dass der Unternehmer oder auch der angestellte Manager zum ersten Mal in so eine Situation gerät, vermutlich oft gar nicht so ganz genau begreift, was da eigentlich passiert. Wie hilfreich ist es dann, jemanden zu haben, mit dem man sprechen kann, der vielleicht auch mit dem Kunden spricht, der tatsächlich schon mal in Restrukturierungsabteilungen von Banken gesessen hat und auch die Prozesse kennt? Also ist diese Prozesskenntnis wichtig?
Das ist meines Erachtens mit das A und O und deswegen ist es auch ganz wichtig, die Berater frühzeitig einzubinden, nämlich um die zeitliche Schiene auch zu spielen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als Zeit ins Land gehen zu lassen, insbesondere wenn das Geschäftsmodell in Schwierigkeiten ist, wenn die Cashflows nicht mehr da sind, wenn die anderen Banken nervös werden, die Häuser nervös werden, wenn es einen Flickenteppich an Finanzierungen gibt, wenn es ein Unternehmen ist, das über 30 Geschäftsbereiche hat und bisher immer gut gelebt hat, die Dinge einzeln zu führen und einzeln zu reporten. Von daher ist es extrem wichtig, so ein Verständnis von, und dann nenne ich es mal neutraler Seite, auch wenn er von uns beauftragt wird und vom Kunden bezahlt wird. Aber Neutralität ist ja eins, als Intermediär wirkt und die Dinge mal vermittelt, ohne jetzt gleich ein Risikoprofil aufzuzeigen, was er gerne bedient haben würde. Von daher ist es extrem wichtig, solche Player zu installieren, so schnell wie möglich.
Ja. Dann verstehe ich es aber ja auch, Martina, dass da einfach ein paar konkrete handwerkliche Dinge auch zu erledigen sind. Sag uns mal, wenn jetzt in so einem Fall wie diesem es jemanden wie dich nicht gegeben hätte. Mhm. Was wäre denn schiefgelaufen, möglicherweise?
Es hätte erstmal mehr Zeit gekostet und dadurch dann auch mehr Geld. Und man wäre frustriert gewesen. Es gibt Missverständnisse bei der Kommunikation, insbesondere auf Unternehmensseite, weil ich festgestellt habe, der Unternehmer versteht den Restrukturierer nicht, weil er ihn noch nie erlebt hat. Es gibt auch Probleme bei der Transparenzbeschaffung, weil der Kunde gar nicht weiß, was soll er denn noch liefern. Die Restrukturierer gehen sehr, sehr in die Tiefe mit den Informationen, die sie haben wollen. Es ist der Kunde, das Unternehmen ist das gar nicht gewöhnt. Und dann werden Aufgaben nicht abgearbeitet. Daraus entstehen Unzufriedenheit bei den einzelnen Finanzierern. Die Transparenz leidet dann. Und das Vertrauen bei den Banken geht verloren. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dadurch eben letztendlich verzögert sich alles und ob das dann noch funktioniert, ist fraglich, dass man zu einer Sanierungsvereinbarung kommt.
Ich hatte mir die Frage notiert, ob so jemand wie Martina auch auf der Bankenseite hilfreich sein kann. Aber wenn ich das jetzt so höre, dann ist das gar keine sinnvolle Frage, weil eigentlich versteht ihr das eher als ein Bindeglied. Petra, ist das so richtig?
Das ist korrekt, ja. Das ist, denke ich, ein wichtiges Bindeglied. Ich meine, bei den Banken ist es sicherlich auch so, dass da die Kapazitäten auch ja immer weniger werden. Und wenn man gerade eben auch bei solchen Strukturen, also bei bilateralen Finanzierungen, sowas nutzen kann, ja, um da einfach wirklich eine Neutralität reinzubringen, eine Objektivität reinzubringen und auch die Prozesse sowohl natürlich auch in der Restrukturierung gerade eben auch bei Banken kennt, dann kann man da natürlich schon das nutzen, ja, um dem Kunden das auch nahe zu bringen. Wenn wir Banken oftmals sagen, Mensch, hier ist jetzt ein neuer Prozess, jahrelang ist die wirtschaftliche Entwicklung gut gewesen, ja, man hat sich da dran gefreut und jetzt kommt einfach mal eine andere Herausforderung, dann ist hier ein Umdenken notwendig, auch beim Kunden. Und wenn man da natürlich hier jemanden hat, der das dann auch gut auch rüberbringen kann, nicht nur von Bankseite her, sondern von neutraler Seite her, ist das auch wichtig, ja. Und wie gesagt, einfach diese Kapazität, die man hier als Banken und eben auch als Unternehmen hier nutzen kann, um hier schneller voranzukommen. Denn nochmal, Zeit ist hier in so einer Restrukturierung schon extrem wichtig, das nicht zu verzögern, nicht Zeit ins Land gehen zu lassen, sondern wirklich die Punkte nach und nach eben auch abzuarbeiten und konstruktiv diesen Prozess zu begleiten und umzusetzen.
Das ist ja oft auch ein emotionales Thema, die ganze finanzielle Restrukturierung. Das wirst du, Martina, in deiner Zeit in der Restrukturierung sehr oft erlebt haben. Kannst du auch da eine Rolle spielen, ein bisschen Emotionen aus dem Prozess rauszunehmen?
Ja,
auf alle Fälle. Oder sie zumindest zu kanalisieren, dass sie nicht schädlich werden?
Ja, das passiert schon allein dadurch, dass ich zuhören kann. Und ich kann dem Kunden bestätigen, ja, ich verstehe dich. Ich verstehe, dass du das nicht nachvollziehen kannst, dass du ärgerlich bist. Nichtsdestotrotz, wir müssen hier alle gemeinsam durch die Tür gehen, sonst funktioniert das nicht. Und dann kann ich eben durch Erklärung dafür werben, dass er versucht ist zu verstehen, was hier passiert.
Wir haben das jetzt hier im Weißbereich gemacht, in einem schwierigen Fall. Ist das was, was du genauso auch in der Restrukturierungsabteilung machen wolltest? Oder gibt es irgendwelche Gründe, warum das dann schwieriger wird? Oder ist das da einfach schon besser institutionalisiert, sind die Prozesse da eingespielter?
Du meinst jetzt, wenn der Kunde schon in der Restrukturierung ist?
Gibt es dann auch Bedarf an dir, ist die simple
möglicherweise
Frage.
Möglicherweise, weil es wurde ja schon gesagt, die Kapazitäten in den Restrukturierungsabteilungen wurden in den letzten Jahren extremst abgebaut. Junge Kolleginnen und Kollegen kommen wenig nach und von daher kann ich da sehr viel Add-on bringen. Wenn jemand sagt, nein, ich möchte diese Position des Konsortialführers nicht ausüben, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es eben diese Alternative.
Muss ich noch was hinzufügen, weil wir sprechen jetzt über Martina Rabe als Beraterin für bei Restrukturierung. Man darf nicht vergessen, sie arbeitet ja für Norton Rose Finance. Und hier haben wir ja das eine, wir haben ja noch die rechtliche Seite, die hier auch zum Tragen kommt und die ja mit inkludiert ist in der Person oder in dem Netzwerk. Und hier ist es ganz wichtig, dass diese spezielle rechtliche Expertise Hand in Hand geht damit. Weil es wird ja nicht gemacht, weil es einfach ein Schema ist, das vorgegeben ist und abgewickelt wird. Sondern was wir hier machen, schnelles und rechtssicheres Handeln. Wenn es hier zum Beispiel geht, wie jetzt in dem Fall, den wir weiter im Weißbereich machen konnten, hier ging es nicht um frisches Geld. Hier ging es erstmal um, das ist schon ein Unterschied, ob man über Tilgungsstunden spricht oder andere. Also wir haben das auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Restrukturierungsbereich natürlich besprochen. Aber was es für Folgen haben kann, auch für das Management, die ja meistens keine rechtliche Beratung haben hierzu, die wir denen dann aber ermuntern, bitte nehmt euch auch einen Anwalt dazu. Und das kann natürlich eine Martina Rabe viel besser vermitteln, als wir jetzt hier von der Bankenseite. Wir können das nur ans Herz legen, aber da liegt meistens ein Fokus auf der Managerhaftung, aber nicht auf der rechtlichen Haftung, insolvenzrechtliche Haftung und so weiter. Da müssen wir aufpassen, weil hier gibt's einen Konflikt, der entsteht, wenn eine Martina Rabe eben nicht bei einem Norton Rose beschäftigt wäre und der nimmt das Ganze entspannt das, weil eben die Expertise auf beiden Seiten da ist.
Das ist natürlich ein guter Punkt. Erste Frage da an dich, Martina. Kann man dich auch ohne deine juristischen Kollegen buchen oder hat man die immer im Gepäck?
Man kann mich auch so buchen. Also ja, wenn bereits auf Unternehmens- und Bankseite Anwaltskanzleien mandatiert sind, stehe ich natürlich mit meinem Expertenwissen zur Verfügung und werde von einem Norton Rose Anwalt begleitet. Ich möchte hervorheben, dass die rechtliche und wirtschaftliche Beratung aus einer Hand sehr effizient ist. Und der Unternehmer aufgrund der professionellen Prozesssteuerung und meinem Stakeholder-Management am Ende des Tages Zeit und letztendlich Geld spart.
Okay. Ich nehme trotzdem nochmal auf, eben deinen Kommentar von eben, wenn die Bank die Konsortialführerschaft nicht wahrnehmen will. So, Oliver, eigentlich seid ihr doch dafür da, oder? Also wenn eine Bank Konsortialführer ist, dann hat sie doch eigentlich die Rolle, so zu übernehmen, würde ich jetzt mal sagen, klassisches altes Denken, dass es jemand wie Martina gar nicht braucht.
Könnte man sagen, ja, ist auch so, hat sich aber vielleicht überholt jetzt mit der Erfahrung mit Martina Rabe. Also wir können jetzt nicht sagen, nur weil es in der Vergangenheit so immer gut funktioniert hat, klappt es auch in der Zukunft gut. Wir entdecken natürlich immer wieder neue Konfliktfelder, neue Themenkreise, die es zu optimieren gilt. Und das ist mit Sicherheit einer, deswegen gibt's Martina Rabe. Ich mache jetzt hier keine Werbeshow für Norton Rose Finance, aber es ist so, dass diese Themen, wenn sie Hand in Hand gehen und dann auch noch die Prozessabläufe in den Banken gut bekannt sind, aus der langjährigen Erfahrung heraus, dann haben wir natürlich hier eine optimale Situation. Und wenn es dann dem Kunden neutral vermittelt werden kann, dann ziehen alle an einem Strang. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man auch da eine anerkannte Person hat aus dem Bankenkreis oder für den Bankenkreis, die hier unter die Arme greift und die Dinge in die richtigen Wege leitet.
Wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen gucken, was Martina dann doch nicht machen soll. Petra, also ich glaube, klar geworden ist, ihr habt gut zu tun und wenn euch Arbeitslast genommen wird, das ist grundsätzlich sehr willkommen. Trotzdem gibt es ja Dinge, die müssen bei der Bank verbleiben. Was ist das?
Ja, also ich meine, da noch ergänzend ist es vielleicht schon so, dass wenn wir beispielsweise Konsortialführer sind und der Kunde hat uns ja dann irgendwann mal ja auch ausgewählt, weil er einfach auch das Vertrauen hat
in der Bayern. Hat ja auch eine Gebühr bezahlt.
Bitte?
Hat ja auch eine Gebühr bezahlt.
Genau, hat ja auch eine Gebühr bezahlt. Nee, es ist ja auch hier ein Vertrauensverhältnis und ich denke, wenn es hier irgendwo auch eine Schieflage gibt oder eben auch eine neue Investition, dass er da natürlich selbstverständlich zunächst einmal auf den Konsortialführer, auf den Ansprechpartner seines Vertrauens zugeht, ja, und sagt, okay, wie gehen wir denn da jetzt vor? Und ich denke, das ist auch die Erwartungshaltung natürlich in erster Linie vom Kunden und natürlich auch von den beteiligten Banken auch, ja, die da mit im Konsortialengagement einfach noch mit dabei sind. Aber es sind halt einfach auch die Komplexität, ja, des Ganzen, was wirklich hier mal zu überlegen ist, ob man hier solche Kapazitäten einfach mit dazu bucht. Und was natürlich nicht geht, ist natürlich, oder was die Banken weiterhin natürlich machen müssen, den Kontakt zum Kunden halten. Ja, natürlich da immer wieder mal dran zu sein an den Themen, die ihn natürlich da auch umtreiben. Ja, natürlich auch zu fragen, ob er da mit der Zusammenarbeit zufrieden ist, auch mit der Zusammenarbeit Martina Raabe mit uns. Und die Themen natürlich immer wieder neu abstecken, weil es können ja immer wieder mal neue Themen hinzukommen, die man vielleicht bislang gar nicht so auf dem Radar gehabt hat. Ja, und deswegen ist es da schon wichtig, nicht nur die Funktion wegzugeben, ja, also eine Kapazität wegzugeben, sondern auch trotzdem dran zu bleiben, weil es ist immer noch der eigene Kunde und man will verstehen, was ihn umtreibt. Ja.
Okay. Da hätte ich jetzt noch einen Punkt dazu. Neben dem direkten Draht zum Kunden brauchen wir ganz sicher, wir müssen die Strukturierungskompetenz auch in den Banken haben, um die Dinge richtig zu steuern. Und wir brauchen die unabhängige Risikoeinschätzung der Banken. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt auch hier zu dem Verhalten von der Martina Raabe in dem Prozess. Sie kann nicht selbst entscheiden. Sie muss immer die Rückkopplung haben zu den Banken, zum Konsortium, zu den Häusern, zu den Risiko, also die Risikoposition eingehen. Und sie muss abschätzen können, wo Optimierungsbedarf ist. Was sie zum Beispiel nicht machen darf, ist, wenn jetzt zum Beispiel neben unseren bilateralen Linien, da gibt es noch Avalhäuser, dass man die Avalhäuser einseitig reduziert, das eben bilateral bespricht, ohne mit den Banken, ist ja ein anderes Risikoprofil, gehört aber irgendwo dazu. Das hätte bei uns einen ganz schlechten Eindruck hinterlassen. Und das ist eben die Kunst, diese Komplexität der Finanzierungsstruktur gut zu moderieren, zu massieren und in eine zukünftige Struktur reinzugeben. Weil unser Ziel ist es ja, wenn Martina Raabe nicht mehr an Bord ist, auch noch einen guten Kontakt, eine gute, ertragreiche Beziehung zu einem restrukturierten Kunden zu behalten.
Also das kann ich alles absolut nachvollziehen. Ich würde nur sagen, da gibt es eine Gruppe von Beratern, die sich genau das auch auf die Fahnen schreibt. Das sind die Debt Advisor oder Finanzierungsberater. Und du wirst dich erinnern, Martina, das erste Mal, als wir über dein Konzept gesprochen haben, habe ich natürlich genau die Frage gestellt und ich bringe sie auch gerne hier in den Podcast mit rein. Wie grenzt ihr euch von den Finanzierungsberatern? Von Marcel Herter habe ich gelernt, die soll man nicht Debt Advisor nennen. Das ist nur für den Weißbereich, sondern hier geht es um Financial Advisor, glaube ich, hat er das dann genannt. So, aber wie grenzt du dich davon ab? Willst du mit denen zusammenarbeiten oder willst du die ersetzen?
Nein, ersetzen auf keinen Fall. Das, was ich anbiete, ist eine spezielle Restrukturierungsexpertise, kommend aus einer Bankenwelt. Und in dieser Situation, wo der Kunde in der Krise ist, wo es darum geht, eine finanzielle Restrukturierung aufzustellen, und in einer finanziellen Restrukturierung bekommt man keine neuen Banken an Bord, sondern man muss mit den bestehenden Bankenfinanzierern arbeiten. Und das bedeutet eben verhandeln, die Usancen kennen, die Vorgaben kennen, die Prozesse kennen. Und nur in diesem speziellen Bereich bin ich tätig. Also wenn eine operative Restrukturierung gut funktioniert hat und am Ende braucht man eine Refinanzierung, darüber rede ich nicht. Das ist nicht mein Thema, sondern da kommen für mich die Debt Advisor ins Spiel, sondern ich bin ganz klar für diesen Baustein, wo der Kunde in der Sondersituation, in der Krise ist, wo es um die finanzielle Restrukturierung geht.
Mhm. Petra, wird es davon künftig mehr brauchen, mehr Martinas im Markt?
Ja, kann durchaus sein. Wie gesagt, es hängt halt einfach auch von Fall zu Fall ab. Es hängt von der Komplexität ab. Gerade wenn man natürlich auch einen Anwalt hat, der eben auch hier diese Dokumentation eben auch vorbereitet, sei es jetzt eben in der bilateralen oder in der strukturierten Finanzierung, macht es Sinn, ja, da natürlich auch so eine Martina Raabe damit einzubinden, weil sie einfach auch vieles dann übersetzen kann an den Kunden, der mit den Dingen vielleicht gar noch nicht so konfrontiert war, was man ja auch in dem Fall ja auch oftmals eben auch erleben konnten, ja. Aber es ist ja nichts, es ist ja nicht verkehrt, ja. Ich meine, wenn man das erste Mal in dieser Situation ist, kann man ja auch Fragen stellen. Und wenn man da eine unabhängige, neutrale Person hat, als eben nur die Banken zu fragen, ja, dann wieso nicht? Ja? Also ich denke, es hängt wirklich von Fall zu Fall davon ab, aber ich gehe schon davon aus, dass es hier einfach ja einen guten Ansatz gibt.
Und dass die Banken, Oliver, künftig die Kapazitäten aufbauen, um jemand wie Martina in-house zu haben, ist auch eher nicht zu erwarten, oder?
Das ist eine Entscheidung, die müssen andere fällen, nicht auf meinem Niveau. Ich kann nur sagen, was ich erwarte, und ich glaube nicht, dass das ein Feld ist, in dem wir uns tummeln werden, weil das sind Spezialgebiete, und ich hoffe auch, dass wir in unserem Sektor jetzt Martina Raabe nicht so oft brauchen, weil dann heißt es ja, wir müssten viele Restrukturierungen noch machen.
Ja Gott, in eurem Segment nicht vollkommen ausgeschlossen, sagen wir mal. Ich wünsche es euch nicht, aber ich wünsche euch noch mehr gute Erfahrungen miteinander. Dir, Martina, wünsche ich, dass du ganz viel Geschäft machst. Der eine oder andere hat vielleicht dann noch ein bisschen Rückfragebedarf, kann, glaube ich, gerne auf dich zukommen, und dann berichtest du mal ein bisschen entre nous, wie
auf
sich
jeden
das
Fall
anfühlt.
Dankeschön.
Ja, danke euch dreien. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich habe da eine ganze Menge gelernt. Ich glaube, unsere Zuhörer auch. Also vielen Dank dafür, dass ihr euer Wissen, aber auch eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Und vielen Dank natürlich unseren Hörern für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com. We'll be right back.